Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen, lieben oder lernen, es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf. 3, 2, 1. Let's
Feelings.
Talk about feelings.
Ein toller Anfang.
Wir wollten ein bisschen variieren.
Ja, okay. Sehr, sehr schön im Chor.
Auf jeden Fall.
Heute reden wir über Gefühle, Kara.
Wir reden, naja, oder halt eben
oder
auch
halt
nicht.
Eben nicht über Gefühle. Okay.
Wir reden
wir
über.
Wir fangen mal noch nicht direkt an mit
genau.
der Buchbesprechung.
Wir reden über Live Runs, Let's Talk About Feelings. Und das ist unsere vierte Buchbesprechung. Es ist quasi wie unser vierter Geburtstag. Wie fühlst du dich?
Also, nein, ich habe mich ganz doll auf heute gefreut. Ich habe mich auf die Buchbesprechung gefreut. Ich bin wie immer gespannt, wie ihr das Buch gefunden habt und Kara, wie du das Buch findest. Sagt man eigentlich gefunden habt oder findest, weil du findest es ja immer noch so, ne?
Ja, ich finde es.
Ich habe nämlich auch eine Story aufgenommen gestern und war mir nicht sicher, was für eine Zeitangabe ich da machen soll.
Am Ende kann man wahrscheinlich beides sagen.
Okay, wie ihr das Buch findet.
I found
Bleiben
you.
Wir im Präsens. Kara,
ja.
Wir hatten hier gerade ein kleines Desaster. Ich habe nämlich beim Umstellen des Hockers ein volles Wasserglas ausgeschüttet und dass es auf den Teppich gekommen ist, ist überhaupt nicht schlimm. Dass ich mir kurz eine andere Hose angezogen habe, ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber es ist auch auf die Bildbände, die wir auf diesem Hocker haben zwischen uns, getropft und ich bin gerade wie wild in die Küche gelaufen und habe die Schutzumschläge abgenommen und trocken getupft und die Bücher haben wir alle retten können. Aber ich komme zu einem Reel, was wir gerade vor ein paar Tagen gepostet haben. Apropos Schutzumschläge, ich finde, da sollten wir nochmal drüber reden. Wir haben eine ganz tolle...
Wirklich?
Wir sollten darüber nochmal reden, Kara.
Let's talk about Schutzumschläge.
Let's talk about Schutzumschläge. Wir haben nämlich eine ganz tolle Nachricht bekommen von jemandem von euch aus der Community mit der Frage, ob wir bei Hardcover-Büchern den Umschlag abnehmen während des Lesens und erst, wenn wir es wieder ins Regal stellen, ums Buch schlagen oder ob wir mit dem Umschlag lesen.
Und es hat für Aufregung gesorgt.
Es hat für Aufregung gesorgt. Und es ist vor allem so, dass Kara und ich wirklich nicht unterschiedlicher hätten sein können. Denn wenn ich lese, liebe Leute, dann nehme ich den Schutzumschlag ab, lege ihn ins Regal und er kommt wieder ganz schön, ohne auch nur einen kleinsten Riss im Papier, zurück ins Regal.
Nope.
Nope.
Während, ich so, auf gar keinen Fall.
Während Kara mich in Prag besuchte.
Oh Gott, jetzt kommt die Story. I feel ashamed. Aber ja, erzähl.
Nein. Also da hatte ich gerade Caro Wals, die Assistentin, durchgelesen. Und Kara, du wolltest neues Buch lesen.
Genau, mir war der Lesestoff
ausgegangen oder ja. im Zug
oder
ausgegangen. Und du hattest nicht weiter Nachschub mitgenommen. Ja. Und ich sah dich morgens in deinem Bett mit Schutzumschlag um ein Buch, um mein Buch. Und dann hast du es zusammengeklappt und hast du so den Umschlag als Lesezeichen genommen. Und ich habe mich nicht getraut, irgendwas, guck mal, wir kennen uns so gut, wir mögen uns so gut, ich habe mich nicht getraut, irgendwas zu sagen, weil ich dachte, ich stelle mich jetzt wirklich an. Das kommt zwar in mein Regal und da wird gleich ein Riss drin sein im Papier, aber Yannick, take a deep breath. Du schaffst
Relax.
Das.
Relax.
Aber es war ganz schwer für mich, Kara.
Das finde ich sehr lustig, weil ich bin wirklich Team Schutzumschlag, ist mir egal. Alles kommt drauf. Wenn es in der Tasche ist, verknickt, egal. Lesezeichen, oh, whatever. Wow. Ich muss aber zugeben,
ja?
dass unsere Umfrage ja ergeben hat, dass die meisten so sind wie du.
Ich weiß.
Also so
wir haben
mit,
wirklich
mit so Ziplock irgendwie. Also ich habe eine Kollegin, die mir auch noch geschrieben hat, dass sie das normalerweise in so eine Zip, also ihr Buch in eine Ziplock-Tüte packt, damit es auch in der Tasche nicht in irgendeiner Form
okay,
kaputt
das ist Next
geht oder
Level. Also sie
irgendwas.
Könnte den Umschlag ja auch einfach zu Hause lassen.
Ja, stimmt. Könnte ich ihr mal vorschlagen.
Schlag ihr das doch mal
oh
vor.
Oh mein Gott, no-brainer.
Ich fand es auf jeden Fall mega, dass diese Idee kam und deswegen wollen wir einen kleinen Aufruf starten und fragen, wenn ihr noch weitere Reading Behaviors, wie man unterschiedlich liest, was euch beim Lesen auffällt, wenn ihr Ideen habt, schreibt uns gerne und wir kreieren daraus einen Reel und starten mal eine Umfrage.
Ja.
Okay, so viel dazu. Kara, wie geht's dir sonst? Was hast du erlebt?
Mir geht's gut. Ich war letzte Woche für einen Tag in Amsterdam zur Reichspogromnacht.
Also Arbeit.
Arbeitsmäßig und das war super spannend.
Kannst du nochmal erzählen für Leute, die nicht von Anfang an dabei sind, was du machst?
Genau, ich arbeite im Bundesbildungs- und Familienministerium. Ich bin da im Bereich digitale Kommunikation und begleite auch oft die Ministerin auf Termin. Und sie war eingeladen ins Anne Frank Haus in Amsterdam. Anne Frank kennen ja auch viele vom Tagebuch der Anne Frank. Eine Geschichte, die weltberühmt geworden ist. Das Mädchen war 13 Jahre alt, hat ihr Tagebuch geschrieben in der Zeit des Nazi-Regimes. Sie war kam aus einer jüdischen Familie und ist dann tatsächlich kurz vor Ende dieser Grauensherrschaft auch deportiert worden und gestorben.
Hat sich die ganze Zeit in diesem Haus versteckt, mit der Familie im Dachboden ist das,
genau,
oder?
Also nicht im Dachboden, sondern in so einem Hinterhaus.
Ah, okay.
Und dieses Haus kann man eben auch besuchen in Amsterdam.
War das dein erstes Mal dort?
Und es ist heavy, weil die natürlich irgendwie auch alles, also die haben die Fenster verhängt, damit man nicht von außen sehen konnte. Die Räume waren winzig klein. Also sie hat, glaube ich, zusammen mit ihrer Schwester in 7 Quadratmeter Zimmer gewohnt, was total dunkel war. Und wenn man da durchläuft, dann hat man wirklich so ein Gefühl, also ich hatte so ein Fluchtinstinkt. Ich wollte einfach nur noch raus, weil das so heavy war. Und genau, und danach waren wir noch in der portugiesischen Synagoge zu einem Trauergottesdienst, wo die Ministerin dann auch gesprochen hat. Es war ziemlich außergewöhnlich, weil noch nie eigentlich in den Niederlanden ein deutsches Regierungsmitglied zu diesem Anlass gesprochen hat und auch nicht in der Synagoge. Also man muss dazu sagen, sie hat jüdische Wurzeln. Und das war einfach, also das war so bewegend, diese Trauerfeier. Ja, aber es war auch irre schön und irgendwie deswegen liebe ich auch meinen Job, weil ich halt eben solche Dinge, die man normalerweise vielleicht irgendwie im Alltag nicht so richtig erleben würde, dann auch erleben kann.
Und ich nehme an, das Anne-Frank-Haus war auch nicht so voll wie sonst für die Ministerin. Wurde das ein bisschen abgesperrt? Wirklich, wurde nicht abgesperrt?
Nee.
Ah, ich dachte irgendwie, okay, und dann ist es ein bisschen leerer und du hast so einen kleinen Exclusive-Eintritt.
Wir hatten eine Führung, aber dieses Anne-Frank-Haus in Amsterdam, da muss man wirklich Monate im Voraus buchen.
Ja.
Jährlich sind da 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher, was ich auch toll finde, dass das so ein Interesse weckt.
Ich war noch nie in Amsterdam. Amsterdam ist so die europäische Hauptstadt, in der eigentlich gefühlt alle schon waren.
Ja.
Ich war noch nie da. Ich habe so Lust, nach Amsterdam zu reisen. Ich möchte unbedingt nach Amsterdam.
Ja, also Amsterdam ist toll. Wirklich.
Ja.
Also wir sind, wie gesagt, wir haben dann immer ein irrevolles Programm. Ne?
Ja.
Also es geht von einem Termin zum nächsten und man hat nicht viel Zeit, irgendwie sich umzuschauen. Aber Amsterdam ist eine irre schöne Stadt. Also auch super touristisch. Ich glaube, es gehört irgendwie so mit Barcelona zu den europäischen Metropolen, die wirklich am allervollsten sind. Aber auch zu Recht.
Kommt auf meine Liste. Also
ist
schon auf meiner Liste, aber ich werde es mal umsetzen.
Ja.
Okay. Ich erzähle dir jetzt, was ich erlebt habe, etwas Positiveres.
Nicht
Positiveres, Leichteres, weil deine Erfahrung war ja auch positiv. Ich war bei Lady Gaga.
Oh mein Gott.
Es war wirklich Mother on Stage. Es war, Cara, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich habe danach Reels gesehen, dass Menschen von Post-Concert-Depressions sprechen. Ich habe das gespürt.
Ich finde das so lustig.
Es war wirklich so krass. Ich war mit Felix zusammen da. Sie hat, glaube ich, 2 Stunden 40 performt. Und das war einfach unfassbar. Sie hat einfach auf ihrer Setlist alle Songs, alle Hits live on stage performt und dabei so krass getanzt. Es muss für sie die krasseste Cardio-Session gewesen sein. Und dann, also sie hat halt angefangen mit Abracadabra und wirklich die Halle bebte.
Ja.
Die Stimmung war durchgehend krass. Und dann war das alles, es war nicht nur ein Konzert, es war eine Mischung aus Konzert und Broadway-Show. Es gab Bühnenbild, sie hatte Kostümwechsel, sie hatte nicht nur irgendwie Outfits an, sie hatte Kostüme an.
Krass.
Dann fuhr sie mit einem Boot über den Steg und sang Shallow. Und Shallow live zu hören war einfach so krass. Dann setzte sie sich vorne ans Klavier und dann war mein absolutes Highlight Edge of Glory. Ich liebe Edge of Glory und sie hat Edge of Glory in einer Balladenversion gesungen. Und diese Frau kann singen.
Sie kann irre gut singen.
Es ist unfassbar.
Mhm.
Und sie kann ja nicht nur singen, sie hat dann ja auch mit Star is Born und House of Gucci bewiesen, dass sie die krasseste Schauspielerin. Also was kann sie denn nicht? Was kann diese Frau denn nicht? Es ist so, ich bin ein ganz, ganz großer Gaga-Fan und vor allem bin ich einfach Fans von Leuten, die so viel Erfolg haben, und zu Recht so viel Erfolg haben. Und ich glaube, selbst wenn man, wenn das nicht die Musik ist, die man hört, weil man nicht so auf Pop steht oder so, kann man nicht abstreiten, dass es eine extremst begabte Frau ist.
Ja, she's a star.
She is a star. Und das war, sie war für mich auf der Bucketlist der, der Person, die ich einmal live sehen möchte. Und ich glaube auch, dass die Mayhem-Tour die Tour ist, über die man immer reden wird. Also es gibt ja immer diese eine Tour, ne? Und ich glaube, bei Lady Gaga wird es die Mayhem-Tour sein. Das musste ich dir erzählen, weil das war wirklich mein krassestes Highlight diesen Monat.
Ja, mega. Also ich weiß auch, du hast dich ja ewig lange darauf gefreut schon. Es war schon so lange Thema und jetzt ist es endlich passiert. Und dann ist es auch, finde ich, richtig schön, wenn man so eine große Vorfreude hat und dann wird es wirklich so geil, wie man sich's aus... Oder noch besser.
Es war noch besser.
Noch besser.
Punkt. Period. Ciao.
Period. Yannick?
Ja.
Der Booker Prize ist vergeben worden.
Der Booker Prize ist vergeben worden.
Der Booker Prize, liebe Leute, ist einer der wichtigsten Preise für englischsprachige Literatur. Mhm. Und er ist dieses Jahr verliehen worden an David Soloy mit Flash. In Deutschland wird das Buch beim Ullstein Verlag erscheinen unter dem Titel Was nicht gesagt werden kann. Und Leute, an dieser Stelle, wir sind erstens so krass gespannt.
Ich freue mich ganz, ganz dolle.
Also wirklich doll.
Es wird eine kleine Lesung geben, zu der wir beide nicht können, Cara.
Ja, das ist so
und,
sad.
Und ich bin ganz, ganz traurig, wirklich. Ich wäre richtig gern gegangen.
Ich auch. Aber als Alternative kann ich an dieser Stelle einen kleinen Podcast-Tipp geben. Unsere Lieblingslesemaus und Copycat Dua Lipa.
Unsere Nachmacherin.
Unsere Nachmacherin.
Die kleine Dua.
Dua Lipa hat mit David Soloy gerade gesprochen in ihrem Podcast und das ist, glaube ich, eine Folge, die sich richtig, richtig doll lohnt. Das steht noch auf meiner Liste
das
und
ist
hoffentlich
ein Live-Podcast
jetzt auch an, auf eurer. Ja,
ja,
richtig geil.
Können wir alle hören.
Ja.
Also herzlichen Glückwunsch an Flash und
herzlichen
von einem Roman.
Herzlichen Glückwunsch auch an Ullstein Verlag, dass sie sich die Rechte gesichert haben.
Voll.
Ja.
Glückwunsch an Uli.
Uli.
An Glückwunsch, Uli. Glückwunsch an Uli. Ich würde sagen, Cara, von einem Roman zum nächsten. Wollen wir mal starten mit unserer heutigen Book Club Edition?
Let's talk about feelings.
Let's talk about feelings. Mwah. Wir starten ja immer unsere Book Club Edition mit einer Sprachnachricht und auch dieses Mal haben wir Kontakt aufgenommen und live Rand geschrieben über Instagram, ob er unsere Community grüßt, ob er liebe Grüße an zwischen Kotti und Kapiteln ausrichten kann und David hat uns, warum sag ich denn David? Ich bin noch beim Booker Prize.
Du bist auch beim
Booker Prize. Ich bin noch beim
Booker Prize.
Nein, nicht David, live. Live hat uns eine Sprachnachricht geschickt, die etwas länger ist als die zuvorigen, die wir in den letzten Book Club Editions abgespielt haben. Aber Leute,
es lohnt sich
jede Sekunde. Ich würde sie gerne abspielen und werde das jetzt auch tun.
Es ist ein kalter Novembertag in Neukölln. Ich nehme eine Sprachnachricht auf für den Podcast Zwischen Kotti und Kapiteln. Für die Community des Podcasts Zwischen Kotti und Kapiteln. Mein Name ist Leif Rand. Ich bin der Autor unter anderem von Let's Talk About Feelings, einem Coming-of-Middle-Age-Roman über die Familie Flanders-Cohen, in dessen Zentrum der 41-jährige Marian Flanders steht, der eine Boutique in Schöneberg betreibt, in einer etwas schöneren Realität in den Jahren 2025 und 2026. So viel zur Rahmung dieses Romans, zu dem ich sehr viele widersprüchliche, sehr unterschiedliche Rückmeldungen erhalte und erhalten habe. Jetzt während den Lesungen kommen vor allem die liebenden Rückmeldungen, deshalb habe ich gerade recht viel Spaß. Es ist eine gute Zeit, mit Zügen durch den deutschsprachigen Raum zu fahren, ein bisschen Spannung aufzubauen, abends in Mikrofone zu sprechen und dann in Hotelzimmern der Mittelklasse tief zu schlafen. Freue mich aber auch, dieses Wochenende frei zu haben und Berlin zu sein, auch wenn der Einbruch des Winters eine gewisse Härte hat. Ich kann es nicht anders sagen. Ich hoffe, ihr findet einen gemütlichen Spot, einen Sessel, eine Couch, einen Platz in der Regionalbahn, im ICE, im Flugzeug, auf dem Beifahrersitz eines Autos und könnt den Roman genießen, auf welche Art auch immer, ob ihr euch nun fundamental langweilt, fundamental ärgert, oder sehr häufig lacht, eine Träne verdrückt und euch anti-identifiziert oder total identifiziert. Vieles ist möglich, scheint mir. Let's Talk About Feelings ist vor 2 Monaten erschienen. Es ist noch relativ frisch, ein Roman dieser Saison. Ich wünsche euch, auf welcher Ebene auch immer, sehr viel Spaß damit. Habt eine gute Zeit. Bis bald.
Bis bald live.
Bis bald live.
Ich würde sagen, einen gemütlichen Spot haben wir auf jeden Fall
gemütlichen
gefunden.
Spot haben wir. Und Freunde, wenn ihr jetzt denkt, wir haben das Hörbuch angemacht zu Let's Talk About Feelings, dem ist nicht so. Er redet so, wie
ich
er
finde
schreibt.
Das so lustig. Wirklich? Als ich das erste Mal gehört habe, ich konnte nicht mehr. Ich war so, in Zügen durch Deutschland zu fahren.
Im Hotel der Mittelklasse.
Tief zu schlafen.
Wirklich, ich finde, also danke live, dass du uns diese Nachricht geschickt hast, weil das für mich auch voll, das hat, also ich habe ihn jetzt immer noch nicht verstanden, ich kenne ja Leif Rand nicht als Person, aber ich finde, es erklärt so sehr, warum er so schreibt, wie er schreibt, weil er offensichtlich auch so redet. Also es muss ja total abgefahren sein, ich möchte mit Leif halt mal einen Abend in einer Kneipe sitzen und ein Bier trinken. Ja, und übers Leben reden. Wenn er so redet mit mir, dann möchte ich, dass er einfach die ganze Zeit redet.
Ich finde es so lustig.
Es ist so geil. Mhm. Okay, also, ihr habt euch entschieden. Wir haben vor 4 Wochen abgestimmt, welchen Roman wir als nächstes lesen für die 4. Book Club Edition. Es haben ganz, ganz viele Menschen mit abgestimmt. Und Let's Talk About Feelings von Leif Rand wurde es. Erschienen ist das in Deutschland bei Kiepenheuer und Witsch beim Kiwi Verlag. Und wir haben wie immer tolle Nachrichten von euch bekommen, die wir auch später einspielen. Und wie jede andere Buchbesprechung fangen wir aber erst einmal an mit einer kleinen Passage, die heute ich vorlesen werde aus dem Roman. Und bei den letzten Besprechungen haben wir immer eine Passage relativ am Anfang genommen. Jetzt springen wir direkt auf Seite 111. Und das ist auch gar nicht so schlimm, dass man nicht direkt am Anfang startet.
Voll.
Wir können ja gleich nochmal auf den Inhalt eingehen, aber erstmal würde ich anfangen zu lesen. Zum Thema Ernährung informierte sich Marian im Internet äußerst ungern. Viel lieber stand er vor einem Restaurant, begutachtete durch die Fensterscheiben das Interieur, die Art und Weise, wie die Belegschaft auf sein interessiertes Schauen reagierte und las die Speisekarte neben der Eingangstür. Wenn er beim Bezahlen vom Personal gebeten wurde, eine Online-Bewertung vorzunehmen, tippte er diese umgehend unter dem Pseudonym Paolo Zendaya in sein Handy und verteilte immer 5 Sterne, auch wenn ihm das Essen nicht geschmeckt hatte. Als Franka einmal kopfschüttelnd fragte, weshalb er das tue, sagte Marian, »Ich wurde darum gebeten.« Aber diese Antwort war natürlich nur ein Teil der Wahrheit gewesen. In Wahrheit war Paolo Zendaya, dieser komplett begeisterungsfähige und stets in Superlativen lobende Konsument, eine Figur, die Maria noch offline gerne häufiger verkörpert hätte.
Wären wir nicht alle gerne Paolo Zendaya? Also diese Frage stellt sich dann im Anschluss an die Passage. Ich liebe diese Passage, weil die für mich dieses Buch und diese teilweise banale Selbstreflexion, die da die ganze Zeit stattfindet. Also dieses, oder was heißt banale Selbstreflexion? Es ist eher so, wir haben, glaube ich, alle diese Selbstreflexionsgedanken.
Da haben wir gestern noch drüber geredet.
Haben wir noch drüber geredet. Ja. Und es ist so, wir haben die und die spielen sich so im Kopf so ab. Und man denkt immer, bei anderen Leuten ist es sicher viel komplexer als bei einem selber, aber
Kara, ist es bei dir nicht komplex? Nee, du meintest gestern noch, es geht vor allem darum, dass man so durch die Straßen läuft und alles kommentiert. Und mein Gott, warum habe ich das denn jetzt gerade nicht? Warum bin ich denn jetzt nicht da an die Ecke? So, ne? Also
ja,
diese,
die Stimme im Kopf.
Diese Stimme im Kopf.
Ja.
Das, und so ist ja das Ganze, was denn, oh Gott, bezogen auf
die Stimme im Kopf.
Oh Gott, aber wir haben sie.
Ja.
Aber du meintest auch, dass einige Leute behaupten, sie nicht zu haben.
Genau, also es ist anscheinend, gibt es unterschiedliche Gehirnkonfigurationen. Wir schweifen ab, aber es gibt Leute, die eher so intuitiv emotional sind. Und es gibt Leute, die haben wirklich ein Narrativ, eine Stimme im Kopf. Und ich bin Team Stimme im Kopf.
Leif Rand ist auch Team Stimme im Kopf.
Du bist auch Team Stimme im
auch,
Kopf.
Ich bin auch, aber ich wette, Leif ist auch Team Stimme
auf
im Kopf.
Auf jeden Fall.
Und genauso ist ja
ihr?
Sein ganzer Roman. Was seid ihr? Stimme im Kopf oder nicht Stimme im Kopf? Und genauso ist ja der ganze Roman geschrieben.
Genau.
Ne? Aber er ist nicht in der Ich-Erzählung geschrieben, sondern wir lesen immer über Marian. Einmal ganz kurz Inhalt zusammenfassen für die von euch, die das nicht gelesen haben, das Buch. Marian Flanders, es fängt an mit der Beerdigung seiner Mama, mit der Seebestattung am Wannsee. Und seine Mama, ein Supermodel der 80er Jahre, getrennt von seinem Vater, ein super bekannter TV-Moderator von
Tagesschau-Sprecher.
Und es ist das Jahr nach der Beerdigung seiner Mom. Ne? Also in der letzten Sequenz ist es quasi genau ein Jahr später. Er sitzt wieder im Restaurant. Was hat er da bisher in der Zeit erlebt? Er betreibt eine Boutique in Schöneberg, verkauft Klamotten. Da können wir auch später noch drüber reden. Und es geht um seine Freunde und Freundinnen, seine besten Freunde Sergej und Pete, seine Schwester, seine Ex-Freundin Franka, sein Flirt Kuba. Und jedes Kapitel wird nach einer Stadt oder einem Ort benannt. Und man reist quasi ein Jahr mit Marian Flanders mit. Kara, wie hat dir der Roman gefallen?
Mir hat der Roman tatsächlich gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, wir haben in den letzten Book Club Editions mehr oder weniger schwere Lektüre gehabt. Mhm. Also unsere beiden Stichworte Lieben und Leiden haben sich sehr gut eingelöst, glaube ich, in den letzten drei Büchern, die wir hatten.
Und auch Crying.
Und auch Crying.
Weinen beim Buch.
Wirklich weinen, heulen.
Darüber reden wir heute, glaube ich, gar nicht.
Nee, und das fand ich irgendwie erfrischend. Mhm. Also ich muss sagen, dieses Buch ist, und ich glaube, das ist auch eine Kritik, die viele daran haben, es ist so sehr leicht. Also es plätschert so an der Oberfläche entlang, es ist so ein bisschen fluffig, es ist teilweise so ein bisschen banal, es ist so ein bisschen konzentriert, fast so mit so, ich habe teilweise auch an American Psycho gedacht, wenn dann so diese elaborierten
der Film mit Christian Bale.
Ja, und das Buch auch. Also da sind ja immer so diese elaborierten Beschreibungen von irgendwie Visitenkarten bei jetzt American Psycho, aber halt in dem Buch so ein bisschen so diese, wie dann die Mode beschrieben wird oder diese unterschiedlichen Kleinigkeiten, diese Beobachtungen, zum Beispiel auch ganz am Anfang mit den Salzbrezeln, dass man lange darüber diskutiert hatte, ob es jetzt lauwarme Salzbrezeln bei der Bestattung geben sollte oder nicht. Also diese länglichen, detaillierten Beschreibungen haben mich irgendwie daran erinnert. Aber eben am Ende hat mich dieses Buch so zufrieden gemacht, weil, glaube ich, Marian Flanders eigentlich teilweise ein bisschen stumpf in seiner eigenen Welt unterwegs ist, aber irgendwie auch so happy damit. Und ich fand das irgendwie erfrischend. Du nicht.
Pause. Doch, ich kann total folgen, was du sagst. Ich finde auch, also ich hatte keine Langeweile, den Roman zu lesen.
Ja.
Und ich habe den auch in kürzester Zeit durchgelesen, obwohl mir dieser Moment fehlte von, oh Gott, ich muss das Buch wieder aufschlagen, weil ich wissen möchte, wie es weitergeht.
Weil es passiert ja auch
nichts. Es passiert nichts. Und das finde ich aber krass, dass es über 300 Seiten nichts passiert. Und ich war davon ein bisschen irritiert, muss ich sagen.
Mhm.
Ich habe mir die Frage gestellt, ob Menschen aus Berlin dieses Buch gut finden, weil wir so doll genau verstehen, wo er gerade ist. Wir wissen, in welcher Gegend er sich aufhält. In unserer Bubble, in der sich ja auch Marian Flanders bewegt, dass wir Verständnis dafür haben. Ich habe mich gefragt, wenn man nicht aus Berlin und nicht in dieser Bubble unterwegs ist, ob man da irgendein Interesse aufbringen kann für diesen Roman.
Ich weiß voll, was du meinst mit diesem, wir kennen diese Orte, wir kennen Leute, die so sind wie Marian Flanders. Mhm. Wir erkennen teilweise uns selber wahrscheinlich auch in Marian Flanders wieder. Und ja, das ist vielleicht auch eine interessante Frage an unsere Community da draußen. Wie empfindet man dieses Buch, wenn man am Bodensee wohnt oder wenn man irgendwie...
Ja, schreibt uns das mal total gerne in die Kommentare. Das interessiert
auch in einer
mich
anderen
auch.
Stadt. Also ich meine, selbst irgendwie in Frankfurt ist, glaube ich...
Oder Aachen. Oder Aachen.
Also der Lifestyle ist einfach irgendwie so ein bisschen
oder Zelle.
Anders vielleicht. Ja.
Was mir gefallen hat an dem Roman, weil wir so viel über den Schreibstil reden, dass das einfach wie so eine innere Stimme ist. Mir hat sein inklusives Schreiben gefallen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich habe mir ein paar Stellen rausgeschrieben. Er schreibt eigentlich immer Frauen und Männer. Also wenn er zum Beispiel über seinen Vater redet, über die Attraktivität seines Vaters, schreibt er, wie viele Frauen und Männer sich ihm hingezogen fühlen zu ihm. Oder dass sein Papa Schwarm von Frauen und Männern ist.
Ja.
Über seinen besten Freund Pete sagt er, dass er offiziell keine Männer datet. Über seine Mama sagt er, schläft sie mittlerweile nur noch mit Frauen, hat sie einen festen Freund. Ne? Oder häufiger mit Frauen getroffen als mit Männern. Also es ist irgendwie, und das finde ich total toll, es ist ganz klar, dass der Charakter heterosexuell ist. Es ist auch eigentlich klar, dass Pete heterosexuell ist.
Ja.
Aber er schließt nichts aus. Und das
und
gefällt
auch über
mir.
Sich selber sagt er das auch. Also es gibt eine Szene, wo er, glaube ich, so sein Aufwachsen und so seine Kindergarten-Schulzeit beschreibt und wo er über sich selber auch sagt, nur dass er in der Zeit halt nicht an Männern interessiert oder an anderen Jungs interessiert war, aber das steht da halt einfach so. Also ohne Wertung.
Und das finde ich total toll. Und das macht er auf eine ganz natürliche Art und Weise. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich würde gerne wissen, weil wir, genau, eine Sache, wir wollen die Struktur heute ein bisschen ändern. Wir wollen nämlich die Anrufbeantworter-Kategorie nach vorne ziehen, weil uns aufgefallen ist, dass wir in der letzten Zeit, in den letzten Besprechungen immer sehr viel über die Bücher geredet haben und dann eigentlich auch schon auf die Themen eingegangen sind oder künstlich nicht auf die Themen eingegangen sind, die noch in der Kategorie Anrufbeantworter folgen. Deswegen haben wir gedacht, fangen wir damit heute ein bisschen früher an, sodass wir dann ausführlicher drüber reden können. Aber bevor wir das machen, Kara, möchte ich, dass wir über die 5 Wörter und über unsere Lieblingszitate reden. Mhm. Welche 5 Wörter hast du aufgeschrieben?
Also, ich habe die 5 Worte: Banalität, Berlin, Freundschaft, Lifestyle und Millennials.
Einen Begriff habe ich auch aufgeschrieben.
Okay, welchen?
Freundschaft.
Ja, die anderen alle nicht.
Ich habe.
Jesus.
Kleidung. Ja,
ja,
es geht einfach ganz viel um Kleidung. Ich habe Trauer.
Mhm.
Auch wenn es nicht so viel um Trauer geht, über die Trauer, die er empfindet bezüglich, in Bezug auf seine verstorbene Mama, können wir auch noch reden. Ne? Reisen, weil er einfach ein Jahr lang überall hinreist. Und Findung. Das sind meine 5 Begriffe.
Findung im Sinne von, du hast das Gefühl, er findet sich in dem Jahr selber.
Nee, eigentlich habe ich nicht das Gefühl, dass er sich am Ende findet, aber zum Beispiel sein bester Freund findet. Ne? Sein bester Freund kommt mit seiner Schwester zusammen. Der geht irgendwie, der entwickelt sich weiter. Nee, bei Marian Flanders, also da habe ich nicht sonderlich das Gefühl, dass der sich in irgendeiner Form weiterentwickelt.
Nee, habe ich halt überhaupt nicht. Ich auch nicht.
Aber ich habe trotzdem Findung aufgeschrieben, weil es irgendwie auch, selbst der Umgang mit der Trauer ist eine Art von Findung.
Hm. Ja, das stimmt schon. Also ich habe zum Beispiel Berlin aufgeschrieben, weil genau,
ja,
das,
Berlin,
was du vorhin
Sinn.
Gesagt hast, dieses Buch ist irgendwie so quintessentially Berlin. So. Und auch mein Lieblingszitat.
Schieß los.
Ist quintessentially Berlin. Ich muss es ein bisschen einordnen,
ja.
Aber ich finde es auch alleinstehend total gut. Mein Lieblingszitat steht auf der Seite 83 und die Situation ist die folgende. Marians Hausärztin Selin ist auch auf der Beerdigung eingeladen und er interessiert sich irgendwie für sie und dann gehen die beiden auf ein Date. Dann konsumieren sie auch Drogen, also 2CB und Ketamin. Und Marian war davor mit seinem besten Freund Pete auf Rügen gewesen und hatte sich einen LSD-Trip geschmissen, der seiner Meinung nach nicht so gut gewirkt hat. Und darüber, also über diese Situation sprechen die beiden in der Bierquelle, einer Eckkneipe, wie man sie in Berlin tausendfach findet, die total komplett verraucht ist und wo halt irgendwie einerseits Hipster-Leute rumsitzen und andererseits aber auch so Leute, die da seit 30 Jahren sitzen, ne? Jedenfalls sagt Selin dann zu ihm, und das ist mein Lieblingszitat, manchmal braucht man einfach etwas mehr von allem.
Das ist dein Lieblingszitat? Ja, ja, geil.
Oder?
Ja. Und möchtest du das kurz mal auf dein Leben anwenden?
Naja, also brauche ich es? Nein, aber wenn man es hat, kein Problem. Haben ist besser als brauchen. Weil es stimmt halt. Man kann es ja auch auf Feelings beziehen. Manchmal braucht man einfach ein bisschen mehr Feelings, manchmal braucht man ein bisschen mehr
Selbstliebe.
Irgendwas. Also ich finde, das ist so ein universeller Satz.
Unterschreibe ich. Finde ich schön. Ich traue mich gar nicht, über mein Lieblingszitat zu reden, Leute, weil das ist wirklich absolut kindisch. Okay, ich schieß los.
Ich bin gespannt.
Marian musste daran denken, wie er in der 6. Klasse über einige Wochen hinweg Autogramme geübt hatte und dass seine Unterschrift bis heute von diesen Übungen geprägt war. Fragezeichen auf Karas Gesicht. Warum hat sich Yannick das ausgesucht?
Warum?
Weil ich meine Unterschrift in der 6. Klasse geübt habe. Und
ich kann nicht mehr.
Ich hatte letzte Woche einen Live-Auftritt mit den Fragezeichen Kids auf Kampnagel. Mhm. Wir haben ganz viele Autogramme unterschrieben und meine Kollegen hatten wirklich tolle Unterschriften und ich komme mit meinem hässlichen Gekritzel und es ist wirklich so wie, Leute, ich habe diese Unterschrift in der 6. Klasse geübt und so unterschreibe ich heute noch.
Leute.
Schön ist es nicht.
An alle, die jetzt ihre Unterschrift von Yannick zu Hause nochmal angucken, seht ihr den 6-jährigen Jungen darin?
Aber auch diese Vorstellung, dass ich da so sitze im Matheunterricht und natürlich gar nicht aufpasse und einfach nur irgendwie versuche, dieser Unterschrift auch recht zu fertigen, dass da, was da steht. Ich kann es dir nachher, ich zeige euch das mal, ich pack's mal in die Story, meine Unterschrift. Und ich erkläre euch mal, warum das meine Unterschrift ist.
Hast du eigentlich, also ich habe dazu eine Frage, weil...
Willst du ein Autogramm?
Na, ja.
Hab ich eine Autogrammkarte für dich? Ja.
Nein, ich wollte wissen, weil ein weiterer Lieblingspodcast von mir oder uns, ich spreche jetzt einfach mal für dich mit, ist natürlich wie von vielen anderen Leuten auch Kaulitz Hills.
Ja.
Und die beiden haben auch mal in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, dass sie unterschiedliche Unterschriften haben für Autogramme und wenn sie privat zum Beispiel einen Kaufvertrag oder sowas unterschreiben.
Nee, ich habe dieselbe Unterschrift.
Dann also packst du sie vielleicht doch lieber nicht in die Story.
Oh mein Gott.
Ups.
Danke, Kara. Oh Gott. Leute, ich nehme alles zurück. Ihr werdet nie erfahren, wie meine Unterschrift aussieht. Okay. Okay, warte, wie kriegen wir jetzt den Bogen? Bla, bla, bla. Okay, nein. Das ist gut, dass du das sagst. Danke, Kara.
Bitte.
Zurück zu Let's Talk About Feelings. Das war auf jeden Fall mein Lieblingszitat. Und ich würde sagen, wir setzen mal unseren Plan um und starten mit Kategorie Anrufbeantworter, damit wir dann viel ausführlicher noch über den Roman reden können.
Sehr gerne. Anrufbeantworter ab.
Hi, hier sind Yannick und Kara. Wir lesen gerade und sind deswegen telefonisch nicht erreichbar. Hinterlasst uns doch gerne eure Gedanken zum Buch nach dem Piep. Piep, piep.
Danke für die zahlreichen Nachrichten. Es ist immer richtig aufregend zu hören, wie ihr die Bücher findet, die wir zusammen lesen. Und vor allem, wie ihr auch die Bücher unterschiedlich findet. Und das sehen wir auch im Ranking, wenn wir zur Abstimmung kommen, wie unterschiedlich da gewotet wird.
Ja.
Das ist richtig interessant. Und auch heute haben wir uns auf 5 Sprachnachrichten reduziert und haben versucht, sowohl kritische Stimmen als auch durchaus positive Stimmen mit reinzupacken und abzuspielen. Und die erste Nachricht kommt von Hannah.
Das erste betrifft die Zeit, in der die Geschichte spielt. Ich hatte relativ früh beim Lesen das Gefühl, dass wir in der Zukunft sind. Ich finde, es gab immer mal wieder versteckte Hinweise darauf und ganz explizit wurde es dann benannt bei dem Geburtsdatum von dem Baby von Marians Ex-Partnerin. Und ich habe mich gefragt, was wohl die Bedeutung dessen ist und ob wir Marian vielleicht bei seiner Vorstellung begleiten, dass vielleicht dieses ganze Jahr nach dem Tod seiner Mutter noch gar nicht so passiert ist, sondern dass er sich das erste Jahr so vorstellt, dass er es sich sehr positiv vorstellt, dass er viele tolle Dinge erlebt, viele Leute trifft und dass wir quasi mit ihm einen Blick in die Zukunft richten, wie sich sein Leben ohne seine Mutter wohl entwickeln wird, das aber vielleicht noch gar nicht so passiert ist. Das ist die erste Frage, die ich mir gestellt habe.
Also, es ist natürlich total auffällig. Live hat es in seiner Sprachnachricht ja aber auch selber schon gesagt, es spielt in einer besseren Realität. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass es vielleicht irgendeine parallele Zeit ist, weil ja eben so ein paar Sachen einfach besser sind als bei uns. Mhm. Es gab keine Zeitenwende. Die AfD ist nicht bei 20% in dem Buch, sondern irgendwie gerade noch ganz am Anfang, also die Vergleichspartei. Und irgendwie ist eben alles so ein bisschen einfacher als jetzt, ohne total negativ über unsere aktuelle Zeit sprechen zu wollen. Aber es gibt ja viele Dinge, die einfach gerade schwierig sind.
Mhm.
Und ich fand aber den Aspekt, den Hannah hier aufbringt, total interessant zu sagen, ah, okay, vielleicht ist es gar nicht eine parallele Realität oder eine bessere Realität, sondern irgendwie was, was er sich vorstellt.
Und genau deswegen wollte ich einen Buchclub haben.
Ja.
Weil das war wie bei der Halbinsel-Folge, wo du mich aufmerksam gemacht hast auf eine Lynn-Sache, nämlich hat sie es extra gemacht.
Diese Klimakleber-Geschichte,
genau.
Quasi, ja.
Und hier ist es der gleiche Moment, als ich, Hannah, als ich deine Nachricht abgehört habe, habe ich richtig gedacht, krass, ist es so, es liegt irgendwie so auf der Hand, dass man diesen Gedanken hat, aber ich hatte ihn nicht.
Ich auch nicht.
Und deswegen ist es so wichtig, über Bücher zu reden und einen Austausch zu haben, weil man das genau, man kann, ich könnte das Buch jetzt nochmal lesen, die ganze Zeit mit dem Gedanken, es ist nur Marians Vorstellung und es würde alles Sinn ergeben.
Ja,
und
weil dann
den
auch.
Den Ansatz finde ich total toll.
Voll.
Also spannend. Cheers.
Mega. Das habe ich auch schon wieder so oft voll gesagt.
Ja, wir können bei für voll auch mal.
Voll.
Auch
für
mal
voll
gibt
es ein volles Glas.
Ja.
Nein. Aber ja, es ist, also, es würde halt auch so viele Sachen erklären, warum alles so einfach ist.
Warum diese Banalität siegt und es
genau.
wirklich keine großen Steine in den Weg gelegt werden.
Also, es war wie so. OMG, Hannah, danke für diesen super interessanten Aspekt oder Blickwinkel auf Let's Talk About Feelings.
Kara, du hast gerade schon gesagt, die Vergleichspartei.
Mhm.
Die AfD wird nicht AfD genannt und wir haben auch nicht Friedrich Merz, der unser Bundeskanzler ist, sondern wir haben eine Bundeskanzlerin, richtig?
Frau Brinkmann.
Frau Brinkmann, genau. Und
mit Vizekanzler Habeck.
Und zu diesem Aspekt hat uns Letizia eine Sprachnachricht geschickt, die ich an dieser Stelle abspielen möchte.
Ja, mir hat das Buch sehr gut gefallen. Das Thema Eskapismus, dass die Rechten keine Rolle gespielt haben, fand ich auch sehr spannend. Ich fand es jedoch aber schwierig, dass Fiktion und Realität gemischt wurden, wie zum Beispiel bei Habeck Brinkmann. Wie fandet ihr das denn? Am besten haben mir dann aber die Passagen über die Trauerbewältigung am Anfang und den Trennungsschmerz mit seinem Freund Piet gefallen. Ich fand das wirklich sehr ehrlich und realistisch geschrieben.
Was sagst du dazu, dass Fiktion und Realität gemixt wurde? Hat es dir gefallen oder eher nicht?
Ich fand es irgendwie gut, dass diese Mischung stattfindet. Ich habe mich tatsächlich auch, apropos googeln, das hatten wir ja bei Öffnet sich der Himmel, dass du nach dem Ort gegoogelt hast.
Ja.
Ich habe nach diesem einen Stuhl gegoogelt und ich war so, Ambrosini-Stuhl oder wie heißt
die? Den möchte ich doch haben.
Ich will wissen, was Marian für einen Stuhl in seiner Bude stehen hat, um dann festzustellen, dass es natürlich eine Erfindung ist. Mhm. Und diesen Stuhl, diesen Designer gibt es nicht. Ich fand das erfrischend. Ich fand das irgendwie gut, weil das einen noch so ein bisschen mehr rausgeholt hat. Also eben genau das, was wir am Anfang gesagt haben mit, es ist so Berlin und man kennt das so. Ja, aber es ist eben irgendwie ein anderes Berlin, wo dann andere Clubs sind und andere Marken angesagt sind und Wolfsburg plötzlich
der hipste Place
ever ist.
Ganz
und
kurz
das
zur
ist
Einordnung,
geil.
Er geht auf eine Party mit seinem besten Freund Sergej von Volkswagen, ne? Und dort trifft er auch den CEO von Volkswagen und am Ende übernimmt er ja die Partys für die, oder? Die Partyreihe?
Ja, oder so. Ja, er fängt dann an, für die zu arbeiten, macht
weil
so Mode.
Wolfsburg ist halt Center of the World.
Ja, voll.
Ich weiß voll, was du meinst. Und kennst du das? Wir haben gestern auch darüber geredet, aber in einem anderen Kontext, dass man manchmal, wenn man nach einem Film Q&A hört oder nach einem Roman mit dem Autoren oder der Autorin spricht, nochmal einen anderen Blickwinkel auf den Roman bekommt. Und ich merke gerade, wie sich so, weil ich war nicht der größte Fan, das meinte ich ja schon, ne? Und ich merke, wie ich mehr und mehr das verstehe und auch gut finde. Mich hat es aber beim Lesen, ohne darüber gesprochen zu haben, eher gestört. Ich mochte das, dass er nicht AfD sagt. Und ich mochte auch, dass er in seinem Store Klamottenbrands verkauft, die es nicht gibt. Ich fand es dann aber super irritierend, dass er dann zur Galeria Kaufhof gegangen ist am Alexanderplatz oder zu Uniqlo und sich dort Sachen kaufen wollte.
Ja.
Irgendwie hat mir diese Mischung beim Lesen nicht wirklich gut gefallen.
Ja, ich fand das geil, weil es irgendwie so diesen eskapistischen Aspekt nochmal unterstrichen hat. Also ich verstehe deinen Irritationsmoment total, den hatte ich am Anfang auch. Wie gesagt, ich saß da und war so, was hat der für einen Stuhl? Sieht der aus wie Togo? Ist das ein anderer Stuhl? Und googelte das so und landete dann auf irgendeiner Rezension von dem Buch und war so, makes sense.
Okay.
Aber eben, für mich hat das irgendwie dieses so weiter wegrücken von der Realität so unterstrichen. Und das hat mir irgendwie geholfen, mehr in diesen fluffigen Lifestyle in dem, oder in dieser
Lifestyle. Schenkelklopfer.
Richtig gut. Ich wollte noch auf eine weitere Sache eingehen, die Letizia anbringt. Und das ist die Freundschaft zwischen Piet und Marian. Piet ist ja wesentlich jünger als Marian und die verstehen sich aber super, sind jetzt aber auch noch nicht so ewig lange mega gut befreundet. Und dann lernt Piet Marians Halbschwester kennen, Teda, die EDM-DJin ist, super erfolgreich durch die Welt tourt und die beiden fangen an zu daten. Und Marian findet es nicht so geil. Und diese Dynamik, finde ich, wird auch wieder an so einem ganz, ganz kleinen Beispiel deutlich gemacht, wo ich mich aber totgelacht habe.
Nämlich?
Und zwar beschreibt Marian, dass er mit Pete immer super gut reisen konnte und auch in einem Bett schlafen, weil Pete irgendwie so ein ruhiger Schläfer ist. Und in der Situation, wo dann klar ist, er datet jetzt Teda oder er ist in sie verliebt, gibt es diesen Satz und der heißt: Und in dieser Nacht schnarchte Pete zum ersten Mal. Und ich fand diese Analogie so geil, dass man so sagt so, und dann hat er angefangen zu schnarchen. Weißt du, wie ich meine? Das war so lustig.
Wie hättest du das gefunden, wenn dein bester Freund mit deiner Schwester eine Beziehung anfängt?
Das ist für mich schwierig zu sagen, weil ich keine Geschwister habe, aber ich glaube, ich fände es auch nicht so geil.
Komisch, ne?
Ja, weil du hast dann ja irgendwie...
Ich wüsste es auch nicht.
Du hast dann das Gefühl, dass da irgendwie so eine Ebene dann bei denen dazukommt, mit der du ja nie competen kannst. Auch wenn es schief geht. Was
wenn's
machst
schief
du?
Geht,
auf welcher Seite
desaströs.
Bist du dann?
Ja,
das
entweder
ist
du verkackst
Scheiße.
Es mit der Family, was du nicht willst, oder mit dem besten Freund. Das
Voll.
Ist alles irgendwie
alles
kacke.
Alles irgendwie blöd. Gut. Sind wir uns ja mal wieder einig.
Sind wir uns mal wieder einig. Mhm. Aber wir sind uns heute gar nicht mal so
Nein,
doll
eben,
einig.
Eben, deswegen meine ich ja. Ich
war
ernst gemeint.
Mal wieder einig. Okay, Colleen, was sagst du? Colleen sagt etwas zur Community.
Und zwar war das so dieses Gefühl von Community, nicht nur zwischen, weiß ich nicht, Geschwistern oder Familie, sondern auch zwischen FreundInnen, zwischen Familie und FreundInnen und auch mit einem gewissen Altersunterschied. Ich finde, das ist so das, was mir so sehr hängen geblieben ist, dieses unterstützende Community-Feeling zwischen den Charakteren. Das fand ich irgendwie sehr besonders an diesem Buch und irgendwie hat mir das... Ja, würde ich sagen, glaube ich, einfach ein positives Gefühl gegeben. Und mich würde es interessieren, wie ihr das seht.
Ja, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Mhm. Und das finde ich auch wirklich das, was mir mit am besten an dem Roman gefallen hat. Weil du hast gerade schon die Freundschaft zu Pete angesprochen. Er hat noch seinen besten Freund Sergey. Und ich finde, dass es ein wirklich absolutes Freundschaftsbuch ist.
Ja.
Ich finde, dass es total darum geht, wie er unterstützt wird in dem Jahr nach dem Tod seiner Mama, wie sie zusammenreisen, wie sie zusammen Dinge erleben und wie er auch als Boutique-Inhaber immer unterstützt wird von Leuten, wenn er wieder unterwegs ist, ne? Das ist, es ist so ein, für mich in meinem Leben spielt Freundschaft mit die größte Rolle und die Community und den sicheren Hafen, in dem man anlegt und das habe ich hier auch empfunden.
Obwohl diese Freundschaften auch auf eine Art super oberflächlich sind.
Ja, aber das ganze Buch ist oberflächlich.
Genau, aber ja. Ich habe gerade drüber nachgedacht, als du das gesagt hast. Und ja, ich finde.
Aber glaubst du, sie sind nicht füreinander da?
Doch, ich glaube, die sind total füreinander da. Aber eben irgendwie auf so einer oberflächlichen Ebene. Ja, das ganze Buch ist oberflächlich, total, ich gebe dir recht. Aber eben, ich habe dann gerade so drüber nachgedacht, würde ich mit Marian Flanders und diesen Freundschaften, die er in seinem Leben hat, tauschen wollen? Nee.
Ich möchte aber grundsätzlich nicht mit Marian Flanders tauschen.
Nee, man will eigentlich nicht mit Marian Flanders tauschen, ne?
Trotzdem war das wieder eine positive Bemerkung von Colleen.
Mhm.
Und ich finde, es ist mal Zeit, eine kritische Stimme zu hören. Und ich wünsche mir ganz doll, dass wir hier ein Evergreen uns ranzüchten. Denn Höfi
ist
hat
back.
Uns wieder geschrieben, Höfi ist back. Und vielleicht gibt es bald irgendwann eine Kategorie, die heißt Höfi ist back. Lieber Höfi, danke, dass du uns wieder unterstützt mit einer Sprachnachricht. Und ich spiele sie jetzt ab.
Moin, schon wieder Höfi. Also, insgesamt würde ich sagen, mehr ein Talk über Outfits als ein Talk über Feelings. Eine Zeit lang dachte ich, der Sprache wegen, dass das eine Satire ist auf Generation Y und auf die Postmoderne, aber dafür war es denn auch nicht zugespitzt genug. Es war ein bisschen hingeplätschert alles. Am Ende wurde es dann besser. Da hat es sogar ein bisschen Spaß gemacht. Aber im Großen und Ganzen fand ich es irgendwie zu wenig. Schade. Schöne Grüße, Höfi.
Höfi spricht mir aus der Seele. Mehr Outfits als Feelings.
Ja.
Kara, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo sind denn jetzt die Feelings?
Die Feelings sind nicht wirklich existent.
Aber die Feelings sind ein Viertel des Titels.
Ja.
Und ich fand, es ging nicht viel um Feelings.
Nee.
Dafür geht's wahnsinnig viel um seine Boutique.
Ja.
Und das fand ich störend.
Wirklich?
Ja. Ich fand...
Ich fand das irgendwie funny. Ich muss sagen.
Hast du damals GZSZ geguckt?
Mhm.
Kai's Corner?
Ja.
Ist für mich seine Boutique.
Oh Gott. Also ich muss ja sagen, man sieht es jetzt nicht so gut, weil ich am Ende noch mich entschieden habe, etwas wärmer mich anzuziehen. Aber für alle, die im Video dabei sind, ich habe heute ein Oberteil extra angezogen in Memoriam an Marian Flanders und Komodo, die Brand, die in dem Roman auch eine große Rolle spielt. Es ist ein Oberteil aus der Ottolinger und Puma Kollaboration, das ich liebe, und so stelle ich mir irgendwie Komodo vor. Ich fand das total witzig, dieses eben sich so aufhängen an diesen Klamotten die ganze Zeit und dann irgendwie so auch, wie er über Nacktheit nachdenkt und eben diese banalen Gedanken die ganze Zeit, die aber für ihn so eine ultra krasse Rolle spielen.
Ja, aber findest du nicht, dass Panda Bai einfach die Hälfte des Buches einnimmt?
Ja, weil das aber, glaube ich, so, das ist ja so, steht ja so sinnbildlich für seine Sinnkrise. Ah, ich kaufe dann was Gefälschtes.
Genau, Panda Bai ist gefälschte
Markenklamotten, genau,
aus China.
Und er bestellt es dann irgendwie und
packt es auch in seine Ecke, dafür nimmt er die Trikots weg.
Genau.
Und macht dann eine Panda Bai Section.
Genau,
raus.
Aber er macht es ja dann auch wieder so berlinerisch als Art Installation, also sozusagen, dass man dann auch nicht diese Produkte kauft, weil man dafür ja dann auch wieder Legal Problems kriegen könnte, sondern man spendet dann quasi für die gefakten Produkte, für die es dann eine kuratierte Section gibt in dem Laden. Ich finde das einfach so, für mich ist es so, das ist auf der einen Seite so voll dieses Berlin-Ding. Ah, guck mal, irgendwie, wenn es anders nicht zu rechtfertigen ist, dann machen wir es halt Azi als Installation mäßig, weißt du? Und auf der anderen Seite eben so diese Sinnkrise, die er auch hat, so von wegen, ja, ich irgendwie hätte ich das gerne, aber wie kriege ich das denn jetzt hin? Und dann kauft er sich ja auch noch diesen Anzug und denkt die ganze Zeit darüber nach, wie er in diesem Anzug wirkt. Also so ein Jogginganzug, dass er als das It-Piece der Komodo-Kollektion irgendwie identifiziert hat. Ich finde das so lustig. Ich lese euch allen jetzt einmal eine kurze Sequenz vor.
Sehr gerne.
Die das einfach trifft. Marian war zwischen den Jahren mit der U1 zum vulgären Komodo Flagship Store auf dem Kurfürstendamm gefahren. Glasfront mit aufgeklebten Buchstaben, uniformierte Frauen, deren einzige Aufgabe es war, die Tür aufzuhalten. Und hatte dort das große Glück, dass der letzte vorrätige Sportanzug exakt seine Größe hatte. Large. Er hatte gar nicht erst nachgesehen, ob es bei Panda Bai womöglich eine gelungene Fälschung des Anzugs gab, denn er wollte keine Fälschung tragen. Das war ihm über die Feiertage restlos klar geworden. Und dann geht es weiter. Dann fliegt er nach Teneriffa. Sorry, ich kann nicht mehr. Ich fand das so witzig. In der Schlange vor der Topcar-Autovermietung am Flughafen Teneriffa Süd, umgeben von spanischsprachigen Kindern, die extrem aufgeregt wirkten, fühlte sich Marian in seinem Komodo-Anzug wiederum anders als noch am BER. Er war nun ein 41-jähriger Mann in einem Trainingsanzug auf der Kanarischen Insel. Verjüngte ihn der neue Anzug oder sah er darin aus wie ein Frührentner? Wie die meisten Antworten auf stilistische Fragen war auch diese vollends stimmungs- und kontextabhängig. It's so fucking funny.
Ich verstehe auch, dass es lustig ist, aber es hat mich beim Lesen trotzdem gestört, weil ich immer dachte, komm, geh doch mal aus Kai's Corner raus.
Marian, hier, raus aus Kai's Corner.
Vor allem, ich bin die ganze Zeit so wie Feelings, Feelings, Feelings.
Ja, no Feelings.
So, no Feelings bis auf ganz am Ende, er datet dann die Regisseurin Cooper Kötting. Ganz
geiler
am Ende,
Name, by the way.
Geiler Name. Ganz am Ende gehen sie in Gärten der Welt und haben dort Sex. Mhm. Eine super heiße Sexsequenz, finde ich.
Ja, ich fand die irgendwie banal, aber ja.
Nee, guck mal, wirklich, weil ja. Kara, da war ich so, also die verschwinden dann so im Gebüsch und haben dann irgendwie Sex in Gärten der Welt, ne, also, und dann dachte ich mir, warum gab es von solchen Momenten und solchen Beschreibungen nicht mehr in dem Buch, wo es ein bisschen funkt?
Naja, also ich fand das irgendwie, ja.
Hatte ich das nicht mitgenommen? Nee. Ach krass, weil da dachte ich dann wieder, davon hätte ich, okay, also. Live, du schreibst bitte noch zwei Bücher. Eins für mich mit so ein bisschen mehr Liebe und Sex und eins für Kara mit ein paar mehr Klamotten.
Nee, mehr Klamotten brauche ich auch nicht.
Nee, das fand ich. Und dann, apropos jetzt nochmal zweites Beispiel, Feelings. Wirklich die einzige Situation, die mich emotional ein bisschen gepackt, nicht ein bisschen, die mich emotional gepackt hat, war der FaceTime-Call mit seiner Mama. Hat er dich auch nicht mitgenommen? Nein, durch, oh Gott, Kara. Also, pass auf, Leute. Es ist so, ein Jahr später, am Todestag der Mutter, sitzt er im Café und redet mit seiner Mama. Und das, fand ich, war ein emotionaler Moment. Das hat dich kalt gelassen? Okay, dann bin ich mal gespannt, was du nachher beim Ranking sagst.
Ich auch.
Okay. Gut, wollen wir die letzte Sprachnachricht abspielen?
Sehr gerne.
Die letzte Sprachnachricht ist von Markus, aber dieses Mal ein anderer Markus als der Markus, den wir schon mal hatten.
Und was ich auch interessant finde, ist die Männlichkeit von Marian. Also ich finde, das ist eine Männlichkeit, eine heterosexuelle Männlichkeit, die man nicht oft so liest. Also ich habe sie bisher noch nicht so oft wahrgenommen. Quasi ohne Kind, ohne Beziehung, sich für Mode interessieren, einen schwulen besten Freund haben, eine Körperlichkeit zulassen, auch mit anderen Männern, mit mehreren älteren Frauen zusammen zu sein, sein Leben zu verbringen. Das ist so eine Unmacker-Männlichkeit, die ich ganz schön finde, aber auch nicht so eine, ich bin total emanzipiert und sensibler Vater-Macker, sondern so eine schöne, friedliche Männlichkeit auch, die nicht bedrohlich ist, sondern einfach auch friedlich mit sich Ruhe ausstrahlen. Das mag ich auch total gern.
Ich liebe Unmacker-Männlichkeit.
Ich liebe Unmacker-Männlichkeit.
Das ist so geil.
Es ist der perfekte Ausdruck.
Ja.
Und ich stimme Markus 100% zu, weil ein Männerbild dargestellt wird, wie ich das selten dargestellt bekomme.
Ja.
Das Gegenteil von toxischer Maskulinität. Wie er es, ne? Also heterosexueller Mann, schwuler bester Freund, Körpernähe zulassen zu anderen Männern.
Und so zufrieden. Also das, was Markus ja auch sagt, er ist so zufrieden. Er ist auch so, ich finde, er vergleicht sich auch nicht so wirklich. Also er beschreibt sich ja auch selber als jetzt nicht den fittesten Typen, dass sich um seine Hüfte ein bisschen Speck angesammelt hat und so. Und es gibt auch diese eine Szene, die ich dir unbedingt noch vorlesen möchte, wo wir eben eigentlich einen Moment hätten, der total auf so eine klischierte Männlichkeit einzahlen würde, die es aber absolut nicht tut, diese Szene.
Mhm.
Und zwar sind die beiden, Pete und Marian, im Onsen, im japanischen Thermalbad und sehen sich das erste Mal nackt. Wenn Marian daran zurückdachte, wie sehr ihn seine eigene Nacktheit sowie die Nacktheit guter Freunde noch bis Anfang 30 unter Stress gesetzt hatte, war er froh, nun schon etwas älter zu sein. Er hatte sich an seinen Körper und an dessen Makel gewöhnt. Geholfen hatte ihm dabei die Einsicht, dass komplette Nacktheit immer banal und letztlich selten erotisch war. Menschen konnten athletische und makellose Staturen haben. Besser sahen sie in gut geschnittener Unterwäsche aus und am allerbesten in perfekter Kleidung. Und dann gibt es diese Szene, wo die beiden sich gegenseitig einmal angucken. Pete und Marian schlossen ihre Kleidung in einem Spind ein und dann schauten sie sich gegenseitig, so wie sie es im Spaß zuvor vereinbart hatten, für eine einzige Sekunde zwischen die Beine. Pete hatte einen etwas längeren Penis als Marian. Der Unterschied war aber kaum der Rede wert. I love it.
Was genau?
Den alles längeren daran. Penis? Alles daran. Auch, dass sie so davor darüber reden, dass sie sich dann einmal kurz irgendwie auf den Penis gucken und so. Das ist doch irgendwie süß.
Cute.
Das ist ganz cute.
Eine gute Männlichkeit, die total dargestellt wird.
Ja, schneidet euch mal ein bisschen was davon ab, ihr Männer da draußen.
Halt echt. Okay, talking about penis. Wollen wir mal die
Charaktere, die wir daten würden?
Wollen wir mal die nächste Kategorie einläuten?
Auf jeden Fall.
Okay, das ist die nächste Kategorie.
Charaktere, die wir daten würden. Genau, also sonst haben wir ja immer gegenseitig geraten, wen wir daten würden. In diesem Fall hat es jemand anders für uns übernommen.
Letizia,
so geil. So süß.
Das haben wir abgeschnitten an der Sprachnachricht, die wir vorhin eingespielt haben. Denn sie hat einfach gesagt, oh ja, und übrigens glaube ich, Kara würde die Person daten und Yannick die. Das fand ich so geil. Süß, also könnt ihr auch machen. Ne? Ihr könnt uns auch nach eurer Sprachnachricht noch ranhängen, wen ihr glaubt, den wir daten würden. Ich spiele das kurz ab.
Mein Guess ist dann, dass Kara bestimmt Kuba datet und Yannick dann Sergej.
So, meine Liebe, hast du mir den einzig schwulen Charakter rausgesucht und gedacht, deswegen date ich Sergej?
Sergej ist, glaube ich, aber auch sehr hot.
Ich glaube auch, dass Sergej hot ist.
Seine, wie nennen die das immer, Haarstruktur? Haarregime?
Vielleicht würde ich auch Sergej daten. Also, Kara, ich bin ehrlich, mir fällt es schwer, hier jemanden rauszusuchen, den ich date. Und das ist, hier hätte ich 1 Million Möglichkeiten. Letztes Mal öffnet sich der Himmel.
Keine.
Reduziert auch quasi eigentlich nur die 2 Protagonisten. Hier fällt es mir wirklich schwer. Wenn ich mich richtig doll festlegen müsste, ich glaube, Sergej ist mir am Ende vielleicht für Spaß, ja, aber am Ende ist mir eher zu Partymaus-mäßig unterwegs.
Sergej for fun.
Genau. Und ich glaube, deswegen würde ich nicht Sergej nehmen.
Sondern?
Wenn ich mich richtig doll...
Ich sehe dich irgendwie auch ein bisschen mit Milo.
Mit seinem Vater?
Ja.
Warum?
Keine Ahnung.
Ich habe aber, lustigerweise habe ich auch mal an Milo gedacht.
Siehst du?
Milo, Pete ist mir, glaube ich, zu langweilig.
Ja, Pete ist ein bisschen boring.
Okay, ich bin bei Sergej.
Ich muss Letizia leider enttäuschen und dich auch. Mein Date dieses Mal hat keinen Penis.
Okay, warte. Franka? Die Mutter auch nicht?
Ich würde Teda daten.
Seine Schwester?
Auf jeden Fall.
Ach, weil sie DJen.
Ich sehe mich total Teda nach Japan.
Ich glaube auch,
den
dass Teda
Club
hot ist.
Ja, ich glaube auch.
Fair enough. Du datest Teda. Check.
Check.
So, dann kommen wir mal zum Ende, oder?
Auf jeden Fall.
Wir kommen zum Ranking. Ich habe das ja schon während der Besprechung so ein bisschen raushängen lassen. Also mir hat das Buch gefallen. Es ist, ne, ist auf jeden Fall, ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, auf gar keinen Fall lesen. Aber ich habe dem Buch nicht viele Punkte gegeben, weil es kein Buch ist, welches ich sofort weiterempfehlen würde. Mir fallen ganz viele andere Bücher ein, die ich wirklich sehr viel toller finde. Und vor allem habe ich am wenigsten Punkte der Kategorie 6 gegeben, emotionale Wirkung. Also für alle da draußen, die vielleicht neu sind, wir geben am Ende immer Punkte in 6 Kategorien. Zwischen 1 bis 10 Punkten vergeben wir. Das ist einmal Handlung und Plot, Charakterentwicklung, Schreibstil, Themen und Botschaften, Spannung und Tempo und emotionale Wirkung. Und alle Punkte, die wir vergeben, addiert, durch 6 geteilt, ist unser Ranking. Und am Ende hat es bei mir nur für eine 4,2 gereicht.
Ich fand das Buch, wie ihr ja gemerkt habt, richtig funny.
Ja, okay, Kara, so wie du erzählt hast, erwarte ich jetzt hier eine 8.
Nee, also eine 8 ist es auch nicht geworden, weil ich fand das Buch mega funny. Ich finde viele Aspekte daran clever und lustig und konnte damit irgendwie auf eine Art Weltflucht betreiben in der Zeit, in der ich das gelesen habe. Aber in den Kategorien Charakterentwicklung und emotionale Wirkung passiert einfach nichts.
Ja.
To be honest.
Und deswegen hat es deinen Schnitt nach unten gezogen?
Das hat meinen Schnitt sehr nach unten gezogen, weil ich zum Beispiel, und auch die Sprache finde ich halt so lakonisch, das plätschert so vor sich hin, das ist irgendwie alles fein, aber das ist jetzt nicht so ein poetischer Roman, wie öffnet sich der Himmel. Muss es auch nicht sein, würde auch nicht passen dazu, aber ich habe tatsächlich auch nur eine 5,2.
Ah, du bist bei einer 5,2.
Ja, aber ich finde, das ist auch in Ordnung. Man
ja,
kann
es ist voll okay. Es müssen nicht alle. Ich meine, es ist immer noch eine 5,2 von 10.
Auch wenn das Buch vielleicht irgendwie in manchen Bereichen keine große Punktzahl bekommen hat. Ich glaube, in den Bereichen will es auch gar keine große Punktzahl erreichen. Mhm. Also es ist ja die Stärke auf eine Art des Buches. Und da sieht man wieder, dass manchmal so Ranking-Systeme vielleicht auch nicht immer auf alles genau gut passen. Aber eben, ich glaube, dass da manche Dinge drin sind, die einfach gar nicht, also da soll ja auch gar nicht viel passieren. Und deswegen passiert nicht viel.
Das finde ich ist ein schönes Schlusswort zum Ranking.
Ja.
Wir müssen natürlich aber auch noch dazu sagen, wie ihr abgestimmt habt. Die Community hat abgestimmt und dem Buch eine 5,8 gegeben. Und zusammen mit Karas und meiner Bewertung gibt es eine Endnote der zwischen Cotti und Kapiteln Community. Möchtest du sie verraten, Kara?
Das Community Ranking ergibt eine 5,1 für Let's Talk About Feelings.
Schön.
Schön.
Das war unsere vierte Buchbesprechung.
Ja, Wahnsinn. Und es geht auch gleich schon wieder weiter.
Es geht direkt weiter. Wir laden direkt die nächste Abstimmung hoch. Kara und ich suchen uns immer drei Bücher raus, die wir zur Abstimmung stellen. Eins davon ist immer ein Taschenbuch. Und es fällt uns immer schwer, uns in den 4 Wochen auf 3 Bücher zu reduzieren.
Aber ich finde, wir haben wieder eine tolle Auswahl getroffen.
Ich freue mich auch. Ich bin mit jedem Buch sehr happy.
Ich bin auch. Mit jedem Buch wäre ich so happy.
Ich starte mal mit dem ersten. Das erste Buch heißt Maggie oder ein Mann und eine Frau kommen in eine Bar von Katie Hill, erschienen bei Park Ullstein.
Kleiner Reminder, über das Buch sprechen wir auch in unserer ersten Laber-Folge, die mittlerweile Book Club Edition.
Book Talk heißt.
Book Talk Edition heißt, mit Friederike Schiebach. Also falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört da unbedingt noch rein.
Genau, Friederike hat von dem Roman erzählt, weil der in ihrem Verlag erschienen ist. Und da geht es um eine Frau, die von ihrem Mann betrogen wird. Seine Affäre heißt Maggie. Und diese Frau, die betrogen wird, bekommt einen Tumor, den sie Maggie nennt. Geile Prämisse. Dieses Buch steht zur Auswahl. Als zweiten Roman stellen wir zur Wahl Blinde Geister von Lina Schwenk, erschien bei C.H. Beck.
Blinde Geister war für den Deutschen Buchpreis nominiert und für den ZDF Aspekte Buchpreis.
Genau. Und als dritten Roman, und das ist jetzt das Taschenbuch, haben wir uns für einen Roman entschieden, der beim Eichborn Verlag erschienen ist, und zwar Yellowface.
Tolles Cover.
Tolles Cover, ich glaube, viele kennen das Cover auch. Ne? Es ist von Rebecca F. Kwang. Es geht um kulturelle Aneignung.
Ja,
spannendes Thema. Das heißt, liebe Leute, ihr könnt euch entscheiden, ob wir Maggie lesen, Blinde Geister oder Yellowface. Die Folge erscheint am 16. Dezember. Ich freue mich ganz doll darauf. Und ich freue mich auch auf unsere Book Talk Edition, die in 2 Wochen erscheint.
Mit einer tollen Gästin.
Mit einer tollen Gästin. Wir können schon mal sagen, dass wir uns mit einer Frau unterhalten. Das wird bestimmt ein ganz interessantes Gespräch. Und was ich auch verraten kann, wir werden diese Folge voraufzeichnen. Denn, liebe Kara, steigt diese Woche in einen Flieger.
Ich mache endlich Urlaub.
Kara,
und es geht nach Brasilien.
Ja, Rio.
Ich entfliehe.
Aber Kara, ja. Kleiner Tipp. Du wirst beim ersten Kaipi so am Boden liegen. Die Kaipis in Rio sind so stark. Wir waren vor 6 Jahren dort. Es war so geil. Aber Halleluja.
Cheers.
Cheers, liebe Leute. Habt's schön. Bis dann. Ciao, ciao. Zwischen Cotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Jannik Schümann und Kara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosig.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug.